was sucht sie, wer ist sie ganz genau, und einfach wirklich deep Recherche zu betreiben, okay, Herausforderungen, Probleme und was sind die Lösungen dafür.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Writing, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du immer die richtigen Worte für dein Unternehmen in jedem Einsatzbereich findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute dabei bist, und noch mehr freue ich mich darüber, heute einen ganz speziellen Podcast-Gast begrüßen zu dürfen. Er war schon mal bei uns im Podcast. Er war tatsächlich, falls du es noch nicht gehört hast oder falls du mir auch schon eine Weile folgst, müsstest du ihn kennen. Er war der allererste Gast im Podcast, Folge 5. Wir haben eben mal nachgeguckt, das ist gerade einfach schon unfassbare 4 Jahre her. 4 Jahre läuft der Podcast schon. Und genau aus diesem Grund wollen wir das, will ich das feiern quasi mit dem ersten Podcast-Gast, der hier ist. Er ist Growth Marketer, Experte für Social Media und Google Ads. Er ist zweifacher Buchautor, Mentor und ja, wie gesagt, der erste Podcast-Gast und auch ein persönlicher Freund, Rolf Ola. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, wieder dabei zu sein nach 4 Jahren. Das ist so crazy, wie schnell die Zeit vergeht. Ich kann mich noch super an unseren ersten Podcast erinnern und freue mich sehr auf diese Folge.
Ja, es ist krass, wie die Zeit verfliegt. Es kommt auch immer mal die Frage auf, wie lange machst du das jetzt schon mit dem Podcast und wie kommst du so auf neue Ideen oder laufen die Ideen nicht aus nach der Zeit? Und ich dachte so, ja, schon ein bisschen manchmal, und dann bringt aber der Alltag wieder neue Ideen. Und ich war eben selber ein bisschen überrascht, wie lange der Podcast tatsächlich schon läuft und fast ununterbrochen, nur mal mit 1-2 Wochen Pause zwischendrin. Er hat zwischendurch auch einmal sein Image komplett geändert von Employer Branding to Go. Das war ja natürlich dann noch der erste Fokus unserer Folge, jetzt voll hin zum Copywriting. Aber das Allgemeine zu deiner Person, was die Leute über dich wissen müssen, das erfahren meine Hörer aus der Folge 5, die ihr euch gerne nochmal anhören könnt. Ich verlinke sie auch in den Shownotes zur Episode. Aber nichtsdestotrotz, Rolf, was hat sich in 4 Jahren getan? Was gibt's Neues? Was müssen meine Zuhörer so Neues über dich wissen? Weil ich glaube, deine Bücher gab's zu der Zeit auch noch nicht.
Mein erstes Buch gab's schon. Neuken auf Knopfdruck. Das habe ich im Mai 2020 veröffentlicht. Mein zweites Buch, Recruiting neu gedacht, das gab es noch nicht. Das wurde erst letztes Jahr, Ende letzten Jahres oder 23 oder Anfang 24 rausgebracht.
Schon wieder. 1,5 Jahre her. Wahnsinn.
Was hat sich da noch geändert? Beruflich eigentlich wenig. Ich mache immer noch das, was ich meiner Meinung nach fast am besten kann. Nach Fußball spielen. Nein, ich weiß, ich komme Marketing, kann sogar besser als Fußball spielen. Also ich mache immer noch Performance Marketing. Ich helfe immer noch Unternehmen, Menschen dabei, besseres Marketing zu machen, mehr Kunden zu gewinnen, mehr Mitarbeiter zu gewinnen und am Ende des Tages mehr Umsatz zu machen. Ne? Das ist so das oberste Ziel. Und ja, privat hat sich einiges geändert. Aber sonst alles beim Alten eigentlich.
Sehr, sehr, sehr cool. Und ja, ich meine, wir kennen uns ja jetzt nun auch schon etliche Jahre und es ist immer wieder spannend, wohin sich so auch der Fokus teilweise bei dem einen oder anderen über die Jahre verschiebt oder auch so das Tätigkeitsfeld an sich. Ich meine, zwar bist du noch im Online-Marketing tätig oder im Marketing selber, aber auch das hat sich ja einfach in den letzten 4, 5 Jahren komplett verändert, allein schon durch das flächendeckende Aufkommen von KI.
Ja.
Hat ja Marketing an sich eine ganz, ganz neue Dimension auch in vielen Unternehmen bekommen.
Definitiv, aber auch angepasst auf der Wirtschaftslage.
Auch ich das, weiß, ja.
Man muss, wenn man jetzt einen Blick in die Vergangenheit wirft, haben alle 2019/20 nur von Neukundengewinnung gesprochen. Neukundengewinn immer mit Online-Marketing. Das war so, wenn du Performance-Marketing gehört hast, hast du gedacht, Neukundengewinnung. Dann kam so Ende 20, der Trichter, okay, wir haben jetzt genug Neukunden, die Wirtschaft war im Boom, Neukunden kriegen wir Sand am Meer, aber wir haben keine Mitarbeiter, die abzuarbeiten. Und dann musste man sich auch mit dem Thema Performance Recruiting auseinandersetzen. Wie gewinnt man mit bezahlte Werbung qualifizierte Mitarbeiter? Denn da war so der Switch jetzt, wo Leute sagen, okay, Neukunden ist nicht mehr das Problem und Mitarbeiter. Und da gab es ja diese ganzen Recruiting-Wellen von Agenturen, die jetzt immer mehr und mehr jetzt auch wieder gehen, weil die gemerkt haben, okay, jetzt ist Recruiting nicht mehr relevant. Für die wenigsten Unternehmen, die Wirtschaft ist gerade wieder am Wandeln. Große Unternehmen wie VW, etc. kündigen Massenentlassungen an. Neukunden ist wieder relevant, weil die Leute müssen wieder erstmal überleben, die brauchen wieder Umsatz. Und Mitarbeitergewinnung ist wieder ja out, kann man so sagen.
Ja gut, out in der Priorität etwas gesunken. Genau. Ich sag mal, wir haben an vielen Stellen immer noch das Thema Fachkräftemangel, auch wenn jetzt durch VW und Bayer und Co. ein Haufen Arbeitskräfte wieder auf den Markt strömen. Aber klar, im Thema Mitarbeitergewinnung mittendrin, dann kam auf einmal Corona. Und dann haben sich ja auch die Arbeitsprozesse an vielen Unternehmen einfach verändert, sodass dann jetzt so langsam der Switch wieder da ist. Und ja klar, jetzt seit, ich weiß nicht, 1,5 Jahren, 2 Jahren ist halt das Thema KI ganz, ganz groß überall drin. Wobei ich auch da tatsächlich merke oder zumindest es so wahrnehme, dass auch da der Hype an der Stelle wieder ein bisschen abgeflaut ist. Also klar, KI ist gekommen, um zu bleiben, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber also ist zumindest mein Eindruck, vielleicht siehst du das anders.
Ja, also
von einem halben Jahr war noch so jeder, ja, ich mache jetzt alles mit AI-Agents und ChatGPT regelt und ab demnächst sind alle Texter und Designer arbeitslos und so weiter. Und so langsam ist das Gefühl jetzt da, flaut das wieder ab, weil die Leute irgendwie müde werden von diesen generischen KI-Geschichten. Weil es eben doch nicht so dieser versprochene heilige Gral ist, was manche da gerne dargestellt haben.
Ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Sagen wir mal, für die breite Masse ist es nicht mehr so relevant wie am Anfang. Früher, wo ChatGPT ja zum Beispiel jetzt rauskam, die hatten, glaube ich, nach einem Tag 1 Million Nutzer. Ich glaube, es gab keine Company, die nach einem Tag 1 Million Nutzer Registrierung hatten. Das ist wirklich crazy, wenn ich so nach wenigen Stunden, also auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Jeder ist draufgesprungen, jeder hat ChatGPT genutzt, jeder hat erstmal erste Berührungspunkte in Mainstream mit KI gehabt. Also KI ist ja schon lange verankert bei Unternehmen, aber nie im Mainstream. ChatGPT hat das Mainstream gemacht. Dann hast du gesehen, okay, was kann KI? Jeder hat es genutzt und dann stimme ich hier zu. Schwafft es ein bisschen so ab, weil die KI noch nicht so ganz reif war. Die Erwartungshaltung, die meisten hatten von der KI, wurden teilweise noch nicht erfüllt, weil die noch nicht vollständig ist. Die KI lernt das ständig immer ständig dazu. Und auch ChatGPT als junges Unternehmen bringen immer neue Feature raus. Also wenn du ChatGPT vor 1,5 Jahren, 2 Jahren genutzt hast, oder ich glaube, die sind seit 21, ich glaube, wenn du die vor 4 Jahren genutzt hast, 4 bis 3 Jahren und jetzt nutzt, dann merkst du ganz genau, was ChatGPT alles so kann. Viel mehr, also allein die Bilder und so, das konntest du aber am Start jetzt nicht. Und ich denke, jetzt für den Mainstream ist KI ein bisschen abgeschafft, aber für Business Owner, für Unternehmen ist die KI, glaube ich, jetzt gerade ein Peak, weil man viel mehr Möglichkeiten jetzt machen kann. Jetzt kommt die Welle mit den ganzen KI-Agents, jeder macht das. Also für den Mainstream hat sich nicht viel geändert, also eher ja, vielleicht ein paar Briefe beantworten, aber für Unternehmen gibt es immer mehr Softwares, immer mehr andere Unternehmen, immer mehr Schnittstellen, wo du die KI sehr clever nutzen kannst, um effizienter im Business zu sein.
Ja, definitiv. Und gleichzeitig nimmt ja die Komplexität der KI auch zu. Also es ist ja, und ich glaube, das haben auch viele, auch gerade Business Owner erkannt, dass es halt nicht funktioniert, die KI so zu briefen, wie ich das vielleicht von meinen Freelancern gewohnt bin, zu sagen, mach das mal schick, sondern dass ich da halt eben einfach ein bisschen Arbeit investieren muss, beziehungsweise halt dann jemanden brauche, der halt in der Lage ist, das so am Ende zu verarbeiten. Und das bringt mich ja dann auch am Ende zum nächsten Punkt. Das Thema Ads, also gerade auch so, ich sag mal, mit Corona kam mir ja auch so das Thema User-Generated Content immer mehr wieder in den Fokus. Jetzt gibt's erste AI-Unternehmen, die quasi mit KI-Influencern arbeiten. Ich weiß, du hast mir jetzt die Tage von einem erzählt, mit dem du im Kontakt bist, die sich genau darauf spezialisieren. Also wie ändert sich auch das Thema Social Media, das Thema Ads gerade da in Zeiten?
Es wird immer effizienter. Ich sage, also meine These ist, dass klassische Agenturen oder Inhouse-Marketing-Teams vermehrt nur mit 1, 2 Leuten jetzt erfolgreich ausgestattet werden können und trotzdem abliefern würden, dann hätten die 4, 5 Mitarbeiter. Warum? Weil zum Beispiel jetzt mit den ganzen KI-Creatern, die jetzt auf den Markt kommen, die werden immer authentischer und immer echter. Du kannst Content in Echtzeit produzieren und auch verschiedenen Sprachen gleichzeitig. Wenn du gutes, also wenn du die Basics beherrschst vom Marketing, gutes Copywriting, gutes Framing, also den Aufbau und einfach, dass die KI zuspielt und die halt sehr, sehr fortgeschritten ist mit Mimik, Gestik, Emotion, kannst du wirklich auf Masse schnell Content produzieren. Als Mix, nicht als Ersatz, sondern als Mix, wenn du sagst, okay, ich will mal eine These ausprobieren, ich will mal eine Marketing-Message ausprobieren. Und dann, bevor du dann aufwendige Kampagne machst oder Creator jetzt bezahlst, kannst du als Test die KI-Creator rausbringen und dann Content machen. Und das geht dann viel schneller und so können Marketing-Teams viel effizienter arbeiten aus dieser Perspektive. Social-Media-Content ist dann nicht, wird, glaube ich, immer mehr von KI-Creatern gemacht. Das Geile ist ja, es gibt heutzutage schon Tools, wo du deinen eigenen Avatar erstellen kannst. Also ich kann mich als eigenen KI-Creator erstellen lassen und dann muss ich selber nicht mehr die Videos aufnehmen, sondern ich gebe einfach nur die Texte zu. Er hat meine Stimme, er hat mein Aussehen und ich produziere einfach Content und das sogar noch auf mehreren Sprachen. Ich kann kein Chinesisch, aber mit der Möglichkeit könnte ich Chinesisch ganz schnell auch produzieren, mein Content. Und das ist so das Geniale, wo man es als Beihilfe sieht. Also man sollte niemals, jetzt im Bereich Marketing vor allem, niemals die KI alles machen lassen. Weil die KI hat immer noch Fehler und was die KI zum Beispiel noch nicht so gut kann, ist dieses Empathie, was im Marketing sehr relevant ist. Sei es mit Mimik, Gestik, wenn du jetzt als Video machst oder auch mit den Texten. Das kriegt ihr noch nicht so ganz rund hin, aus meiner Perspektive. Mhm. Aber als schnelle Tests, als Vorreiter, als Vorprobe, finde ich die KI schon sehr, 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 sehr wichtig und auch sehr gut schon.
Das ist ein spannender Punkt, gerade was du jetzt auch ansprichst mit dem mit den Emotionen und dann auch dieser Massenproduktion. Ich sag mal, auch gerade da hat ja jetzt OpenAI angekündigt, dass sie ja das Update von ChatGPT jetzt wieder rückgängig gemacht haben. Das sollte ja emotionaler wirken, mit dem Ergebnis, dass es irgendwie verweichlicht war und allem zugestimmt hat, auch wenn ich ihm vorgeschlagen habe, einen Kaktus zu umarmen. Also da hat ja OpenAI selber gesagt, dass das halt irgendwie noch nicht funktioniert mit der Empathie und dem menschlichen Verhalten. Und der Punkt ist jetzt, was ich mich jetzt frage an der Stelle, und da habe ich auch heute Morgen erst wieder einen ganz, ganz spannenden Beitrag zugelesen, dass die Frage ist, ob da nicht einfach dann auch die Tiefe verloren geht, wenn ich jetzt Massen an Content, sage ich mal, automatisiert innerhalb von, keine Ahnung, 2 Stunden erstelle oder je nachdem, wie lange so ein AI-Agent braucht oder so eine KI braucht, ob da nicht also ein Stück weit auch die Tiefe des Contents einfach verloren geht, wenn ich halt nur noch generischen Content wie am Fließband produziere. Weil der Punkt ist ja, und das bringt mich halt auch zu dem Gedankengang, weil darum ging es heute Morgen, oder es waren mehrere Beiträge. Es betrifft ja nicht nur das Thema Videos oder Social Media, sondern es geht ja dann auch weiter mit Suchmaschinenoptimierung, mit Kommentaren und so weiter. Dass ja mittlerweile auch dass der Punkt, wie wir Informationen im Internet suchen, sich ja auch schon gewandelt hat. Also klar, Google ist immer noch relevant, aber du hast immer mehr User, die ihre Informationen, die sie suchen, über ChatGPT, über die Deep Search Funktion suchen oder über Perplexity, das heißt über die halt Such-KIs nutzen, die halt dann gefiltert und gezielt die Informationen finden. Das heißt, du brauchst kein klassisches SEO mehr, sondern ich glaube, es nannte sich dann Geo, also quasi Suchmaschinenoptimierung extra für Suchmaschinen, für Chatbots quasi. Und das halt, also der Kern des Gedankens war quasi, dass das Internet sich, sage ich mal, selber abschafft, weil dann nur noch die Bots miteinander kommunizieren, was teilweise jetzt schon, ich glaube, 70% des Internet-Traffics in Deutschland wird bereits alleine über Bots erzeugt. Also dass nur Chatbots oder Bots am Ende miteinander kommunizieren, und das ist ja das Problem, weil die lernen ja anhand von menschlichen Daten, die ja dann aber nicht mehr erzeugt werden. Also so eine Art Teufelskreis.
Ja,
zurück zur Brieftaube.
Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört vom OMR, da war Tarek Müller mit dabei. Das ist der Gründer von About You und Zalando hat aber du ja aufgekauft, also jetzt ist er quasi Mitgesellschafter von Zalando und hat genau über dieses Thema geredet. KI-SEO nennen die das, dass du KI-SEO machst. Und die sagen für About You, also im D2C-Bereich, spielt es noch keine große Relevanz, weil die irgendwie nur 30, 40 Besucher mehr bekommen über KI. Und das ist für eine Marke wie About You oder Zalando minimal, ne? Also ich glaube, die kriegen mehrere Millionen Besucher, glaube ich, pro Monat.
Das ist aber, glaube ich, auch so ein deutsches Phänomen. Aber komm, merk dir den Gedanken, ich komme darauf gleich nochmal zurück.
Aber hat er auch gesagt, mit About You haben die auch eine SaaS-Komponente, so also Scale. Ein Shop-System machen die ähnliches, also ein B2B-Produkt. Und da meinte er schon, da ist es, wird es immer relevanter, weil da sind 40, 50 mehr Aufrufe, hat es einen größeren Effekt bei denen, weil einerseits auch höhere Ticket-Sizes ist und auch viel spezifischer. Er meinte auch, und das sehe ich auch so, habe ich vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, für den Mainstream wird KI nicht mehr so, also wird KI nicht mehr so genutzt wie am Anfang. Aber im Business-Kontext quasi wird es immer häufiger genutzt und du als Business-Owner stellst auch Business-Fragen. Ich mache es auch oft, ich mache so Mastermind oder Sparring mit der KI und stelle zum Beispiel Fragen wie, was ist die beste Software für meinen Shop zum Beispiel oder wie könnte ich meinen Shop am besten aufbauen? Und dann, wenn dann die Suchanfrage jetzt mit KI-SEO richtig gestaltet und du bist dann oben, dann klickt man eher drauf. Aber ich denke, man so ein B2C, D2C-Kontext, glaube ich, spielt das eher weniger Rolle, weil der Andrang vom Mainstream eher runtergeht als aufgeht.
Denke, das wird noch einige Jahre dauern, bis das dann auch wieder in den Consumer-Bereich einen Zug hält oder in den B2C-Bereich einhält. Aber ja, klar, ich mache das ja auch. Ich habe ja jetzt erst eine Recherche gemacht so zum Thema Newsletter, wo ich halt dann auch bei Perplexity dann halt einfach eine Weile gesucht habe, mir da Statistiken raussuchen lassen, was halt einfach die besten Versandzeiten für Newsletter sind, wie hoch auch so die Klickraten und so weiter in bestimmten Branchen sind. Und das bringt mich halt dann auch zu dem Gedanken, weil es ist ja jetzt. Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch so ein deutsches Phänomen, weil in Corona kam ja auch so dieses Thema Live-Shopping auf. Also das mit AR und so weiter, dass halt Influencer halt irgendwo rumgehen und shoppen und du kannst es halt dann so virtuell anprobieren. Und jetzt kam ja auch, ich weiß gar nicht, ist das Anfang diesen Jahres gekommen, wo quasi TikTok-Shopping aufkam, also wo die das auch hier in Europa ausgerollt haben, dass du quasi am Ende auch Online-Shop quasi über TikTok betreiben kannst. Und das Spannende ist ja in China, in Indien, in Asien, in Amerika jetzt nicht, aber, oder obwohl doch, TikTok gibt es in Amerika wieder. Überall da geht das halt quasi voll durch die Decke. Nur hier in Deutschland nicht. Oder in Europa nicht.
Ja,
Ist
weil.
irgendwie so ein spezielles Phänomen, weil vielleicht die Deutschen da etwas skeptischer sind, keine Ahnung. Ich denke, es wird irgendwann auch wieder Einzug in den Mainstream nehmen.
Also ich glaube, TikTok Shop wird für bekannten Brands, könnte es ein Hebel sein, weil Trust schon da ist. Aber jetzt alle, die denken, Shop ist das neue Dropshipping, ich kann da jetzt ein neues Produkt launchen und ich mache TikTok Shop.
Ja, ich hatte es jetzt über Snox war jetzt, und das ist ja schon eine relativ bekannte, erfolgreiche E-Commerce-Marke.
Ja, definitiv. Ich weiß jetzt nicht, ob die es auch richtig ausprobiert haben, aber es gibt einige Marken, die ich
Das
kenne,
weiß
die
ich
mit
nicht.
TikTok Shop wirklich es gut machen, weil ich sage es mal so, einfacher gesagt, eine Creator-Brand wie More Nutrition, ESN, Teveo, Oase, sagen wir diese Creator-Brands, die könnten mit TikTok Shop einen krassen Hebel machen, weil die einerseits eh schon die Creator haben. Die Creator können so auch nochmal besser tracken, was sie verkaufen. Statt den Code können die einfach sagen, ich klicke einfach drauf und bestell. Die Auszahlung geht schneller. Also ich glaube, es gibt da schon Vorteile für Creator-Brands, weil die so oder so mit Creator wachsen. Und die Creator machen so oder so Content für die Firma. Und wenn die dann direkt nach dem Content-Erstellung einen Link zum Shop bekommen oder die Leute es direkt kaufen können, kann das schon einen Hebel haben. Aber wenn du jetzt als, sagen wir mal, als PPC-Brand, also die nur mit Performance-Marketing wächst, nicht mit Creators, dann, und wenn du willst ja neue Kunden erreichen mit deinen Performance-Marketing-Anzeigen, bist du erstmal etwas unbekannter. Ja, Snox kennt man in unserer Bubble, besonders in LinkedIn, kennt man auch den Gründer Johannes, aber mit 70 Millionen, ich glaube, letztes Jahr ungefähr 70, mit 70 Millionen Euro Jahresumsatz kennt ich noch nicht ganz Deutschland. Also von der
Ja,
Cola
klar.
fährt man nicht. Da ist es, aber wenn du so eine Creator-Brand hast, dann musst du gar nicht die Firma kennen. Das reicht schon, wenn du den Creator kennst und den Creator cool findest und Vertrauen aufbaust. Und dann könnte TikTok Shop zum Beispiel effektiver sein, aber wir Deutschen da allgemein ein bisschen skeptischer. Ist es
Ja,
wirklich
definitiv.
legit und passt das und wie ist es mit den Lieferzeiten und so? Also, da ist es ein bisschen schwieriger, definitiv. Aber ich bin jetzt kein E-Com-Experte. Da gibt es, glaube ich, bessere, die mehr darüber sagen können. Aber meine Tendenz ist, vom Kaufverhalten her, wie Marketing hier in Deutschland am besten funktioniert, über Vertrauen. Ja, ist TikTok Shop für viele Unternehmen wahrscheinlich noch nicht die richtige Plattform.
Deswegen sage ich ja, also das ist halt. Also generell auch mit dem Live-Shopping und so weiter, der Trend hat sich ja hier auch nie so richtig durchgesetzt. Wird wahrscheinlich noch kommen.
Obwohl Telex-Shopping in Deutschland einen großen Markt hatte oder hat, weiß ich
Hat
jetzt nicht mehr.
immer noch tatsächlich. Also diese Live-Shopping-Kanäle, also hier im Fernsehen, jährlich 2 Milliarden Umsatz. Habe ich auch nicht gedacht. Mir ist völlig unklar, wer da kauft, aber. Also es ist nach wie vor ein riesiger Markt, aber wie gesagt, auf dem Thema Social Media hat sich das noch nicht durchgesetzt.
Obwohl das, wenn man das so sieht, eigentlich fast das Gleiche ist. Nur ein anderer Kanal.
Anderer Kanal, wahrscheinlich auch eine andere Zielgruppe. Wahrscheinlich muss TikTok und gut, Facebook ist schon alt, aber Instagram auch. Vielleicht muss TikTok und Co. da einfach noch ein bisschen älter werden für, ich weiß es nicht.
Das ist das. Und Fernsehen schafft auch mehr Vertrauen noch bei den Menschen als Social Media.
Ja, ist wahrscheinlich so ein Generationending, keine Ahnung. Weil ich sag mal, viele in der Gen Z, aber auch dann die Millennials, die schauen ja gar kein Fernsehen mehr. Also die sind dann halt Netflix, Amazon, Disney und Co. Von daher wird das auch wahrscheinlich ein Kanal sein, der sich irgendwann abschafft. Auf was sollte ich achten, gerade so jetzt im Thema Content Creation, Social Media Ads oder Google Ads, auch jetzt so ein Thema vor den geänderten Marktbedingungen, also gerade auch so ein Thema AI und so weiter.
Was zu
Oder ist das
achten.
immer noch das gleiche wie vor 4 Jahren?
Ich denke mal, also es ist sogar jetzt sogar die perfekte Zeit geworden, um jetzt Anzeigen zu schalten. Wie vorhin schon gesagt, wir sind gerade in Deutschland in einer Rezession, also diese Rezession bedeutet, ja, die Wirtschaft ist am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Sorry, wenn ich so direkt bin, aber ja, man
Alles
merkt
gut, ich
es.
mache dann einfach den Erwachsenen, das Erwachsenen-Kennzeichen in die Podcast-Folge.
Aber viele große Unternehmen gehen raus aus dem Werbemarkt. Die gucken, okay, wo können wir Geld einsparen? Und leider ist es so, was ich eigentlich nicht verstehe, du sparst als erstes beim Marketing. Ja? Und das ist dann für kleine und
Dann bei den
mittlere
Mitarbeitern.
an meine Mitarbeitern, aber ist halt nicht so schwierig. Also ist halt schwierig in Deutschland, du kannst einfach nicht Mitarbeiter entlassen. Und dann gibt es wieder große Möglichkeiten, große Chancen für kleinere und mittelständische Unternehmen, die trotzdem wachsen, die trotzdem ihr Umsatz erzielen, perfekt da einzusteigen und um mit Social Media noch mehr zu wachsen. Besonders jetzt in im Paid Ads Segment. Ja, sei es Google, sei es Facebook, Meta, da gibt es genug Chancen jetzt, günstig reinzugehen und neue Kunden, neue Leads oder sei es für die Mitarbeitergewinnung gut zuzuschlagen, weil gerade da Fachkräfte wieder in den Markt gespült werden.
Wie verhält sich das Thema Google oder beziehungsweise gerade Google Ads mit dem Punkt KI-SEO? Weil die KI sucht ja nicht nach, also die greift ja da nicht auf die Ads zu. Da ist auch spannend, wie Google sich darauf einstellen wird. Also ich denke mal, Google wird sich da nicht vom Markt drängen lassen, sondern sich entsprechend anpassen.
Die Suchanfragen bei Google sind immer noch hoch genug für Ads. Also da sollte man sich erstmal keine Gedanken machen. Plus die KI. Ja, ich habe gehört, dass ChatGPT besonders sehr im Fall von ChatGPT sehr eng mit Bing arbeitet. Also dass sie die Bing-Suchergebnisse, als die Google-Suchergebnisse, das kam auch aus dem Podcast raus von Tarek Müller. Hat er gesagt, dass ChatGPT mit Bing, ich glaube auch, ChatGPT hat auch eine Bing-Funktion, glaube ich, auch als Add-on.
Wie ist denn das? Ist Microsoft an OpenAI beteiligt? Ich glaube ja, gell?
Ja,
Ja, stimmt, Folge.
Dann ist es ja logisch eigentlich. Heißt, für Google Ads spielt es absolut keine Rolle. Also was man jetzt achten soll, ist einfach, dass man jetzt schnell einsteigen soll, dass man richtig recherchieren sollte. Also der Standardablauf, wenn man jetzt Paid Ads machen soll. Ich empfehle jetzt jeden, der jetzt neu einsteigt in bezahlte Werbeanzeigen, sich erstmal ausführlich über seine Zielgruppe sich auseinanderzusetzen. Okay, wo ist sie? Was sucht sie? Wer ist sie ganz genau? Und einfach wirklich deep Recherche zu betreiben. Okay, Herausforderungen, Probleme und was sind die Lösungen dafür? Und wenn man das hat, dann kann man ja Google Ads, Meta Ads machen. Ich präferiere eigentlich immer Meta Ads mit Kombination mit Google Ads. Ja, und je nach Thema, wenn du jetzt ein Thema hast, was jetzt oft gesucht wird, bist du eh schon sehr stark in Konkurrenz mit anderen Unternehmen, die auf den Keyword setzen. Sagen wir jetzt Immobilienmakler jetzt, Beispiel jetzt. Und danach googeln Leute Haus verkaufen, Immobilienbewertung. Und auf diesen Keyword, glaube ich, zahlst du 15 € oder 20 €. Ist es nicht klug, wenn du jetzt als Anfänger genau jetzt die gleiche Strategie machst wie die erfahrenen Unternehmen? Dann lieber in Push-Kanäle reinzugehen, wo die Leute nicht erwarten, dass eine Anzeige kommt, aber es passt trotzdem zu den aktuellen Herausforderungen, die die haben, auf Meta oder auf YouTube Ads, was eigentlich auch Google Ads ist. Das würde ich eher machen. Und dann kannst du mit KI halt einen sehr, sehr guten Hebel machen. Du kannst halt die Texte einfacher gestalten für die Meta-Anzeigen. Du musst jetzt nicht der weltbeste Copywriter sein, um sehr gute, konvertierte Texte zu schreiben. Natürlich sollst du das
Klar.
Grundverständnis haben, wie ein Text aufgebaut haben soll. Aber wenn du den richtigen Prompt eingibst, also Prompt Engineering, dazu kommen wir später, das ist, glaube ich, so eins der Soft Skills, die in den nächsten Jahren sehr relevant wird. Wenn du den richtigen Prompt kannst oder schreibst oder ChatGPT das Richtige anweist, dann kriegst du richtig gute Ergebnisse. Und das Gleiche auch bei YouTube Ads. Da kannst du sehr viel schon automatisieren mit den richtigen Videoskripten von ChatGPT oder andere KI-Tools kannst du schon ja ordentliche Ergebnisse erzielen als Anfänger ohne große Agentur, ohne große Budget im Hintergrund.
Absolut, definitiv. Es ist spannend. Und das bringt mich auch dann zur nächsten und ja, eigentlich fast letzten Frage heute, wo du aufs Thema Prompt Engineering gekommen bist. Was sind so deine drei Top-Tipps an der Stelle, gerade für Anfänger, die vielleicht jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Tagen, Stunden mit dem Thema Marketing, Social Media, Google starten wollen?
Also für Anfänger würde ich immer ChatGPT nutzen, also die KI nutzen, um die richtigen Prompts für dich zu formulieren. Also ich habe zum Beispiel auch einen Chat bei ChatGPT, wenn ich nicht den richtigen Prompt im Kopf habe, frage ich ChatGPT, das und das und das will ich gerne, kannst du mir dazu einen passenden Prompt mir geben? Und dann nutze ich quasi ChatGPT, um den richtigen Prompt zu haben. Und dann merke ich schon, dass die Ergebnisse deutlich besser sind. Besonders als Anfänger, wo du nicht mal weißt, wie du was fragen sollst, welche Informationen du brauchst, damit die richtigen Ergebnisse ChatGPT dir rausspuckt, würde ich das jedem empfehlen, quasi ChatGPT, also die KI zu nutzen, die richtigen Prompts für die KI zu verwenden. Dann als zweiter Linie in die Richtung Marketing bin ich nicht so ein großer Fan zu sagen, okay, setze alles auf die KI zum Beispiel, sondern man sollte die Basic beherrschen. Wenn man die Basic beherrscht im Marketing, sei es Zielgruppenverständnis, Grundverständnis Copywriting, Grundverständnis Datenauswertung vom Performance Ad, damit du die richtige Handlungsempfehlung hast, Grundverständnis Creatives Erstellung, dann kann man sehr gut mit der KI dann arbeiten, weil du dann ein besseres Gefühl hast, was richtig oder falsch ist. So, weil wenn du keine Ahnung hast und die KI spuckt dir was raus, kannst du nicht verifizieren, ist der Text gut oder ist der Text schlecht oder ist das Skript gut oder ist das schlecht oder ist das Bild jetzt gut oder schlecht, je nachdem, was man alles erstellt mit der KI. Deswegen würde ich da sagen, okay, die Grundlagen müssen sitzen, bevor du mit der KI arbeitest, weil sonst kann es auch
Ja,
nach hinten losgehen.
definitiv.
Ja, sonst habe ich was vergessen. Was war noch deine Frage?
Ich habe nach drei Tipps gefragt, das waren zwei.
Zwei. Okay. Dritter Tipp ist, ja, sich ständig weiterbilden. Also heißt, auf YouTube oder auf andere Kanälen Videos schauen, was die anderen Experten machen zu der KI. Weil die KI oder die Features entwickeln sich immer neu weiter. Vor kurzem ein neues Bild-Update rausgekommen bei ChatGPT. Du kannst neue Bilder machen. Auch sehr fotorealistische Bilder kannst du mit ChatGPT machen. Damals konntest du nur das nur mit speziellen Tools machen. Oder die eine KI bringt jetzt KI-Content Creator raus. Was gibt es da so auf dem Markt? Deinen eigenen Avatar erstellen. Was gibt es da so auf dem Markt? Also ich glaube, da dich informieren zu deinem Produkt, zu deiner Nische, zu deiner Branche und zu gucken, okay, welche KI Neuigkeiten gibt es, die ich in meinem Business anwenden kann. Und vor allem das Thema KI-Agents ist sehr, sehr relevant im Business, weil das, wenn du es richtig machst, die richtigen KI-Agents hast, kannst du sehr, sehr effizient arbeiten und teilweise mit einer Person Aufgaben erledigen, mit drei Personen. Ich gebe dir einen einfachen Use Case zum Abschluss, damit man weiß, okay, wo ich KI-Agents zum Beispiel nutze. Ich nutze es vor allem in Performance-Analysen. Dass ich zum Beispiel sage, okay, man hat mehrere Kunden mehr betreut, wo man mehrere Ads schaltet. Und normalerweise ist so der typische Ablauf eines Media Buyer, er hat sein Tracking-Dashboard, er guckt da über sein Tracking-Dashboard, meistens mit Google Data Studio oder was anderes von der Office. Und dann schaut, okay, das sind die CPM-Preise, Lead-Preise, Kaufpreise, etc. Besonders wenn man jetzt im B2B-Markt ist und da jetzt Anzeigen schaltet für Berater. Wenn du aber jetzt einen KI-Agent hast, er spuckt dir dann automatisch jeden Morgen, und du kannst die Uhrzeit bestimmen, 8:37 Uhr, per WhatsApp, per Telegram, hey, hier sind die Auswertungen der Kunden. Bei den Kunden läuft es sehr gut, bei den Kunden sollst du nochmal dringend schauen, das sind die Handelsempfehlungen bei den Kunden. Und da hast du schon eine grobe Ersteinschätzung in den ersten paar Minuten des Tages schon und weißt ganz genau, okay, worauf sollte ich meinen Fokus legen? Und so kannst du dir eventuell 20, 30 Minuten Zeit sparen, weil du nicht mehr auf den Dashboard direkt gucken musst. Und das finde ich sehr, sehr stark. Und 30 Minuten am Tag, summier das in einer Woche, da bist du schon bei 2,5 Stunden und auf einen Monat hochgerechnet sind das schon 10 Stunden, die ihr sparst.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist einiges. Aber das ist halt der Punkt, was du eben gesagt hast, gerade als zweiten Punkt mit lernen die Grundlagen, weil das ist, ja, es ist am Ende die Basis, weil der Punkt ist ja der, klar kann KI vieles effizient und gut machen. Aber wer schon mal Bilder mit KI erstellt hat oder erste Texte, also ich finde, bei Bildern ist es halt besonders schlimm, die denkt nicht nach und die fragt auch nicht nach, sondern die macht das, was du ihr sagst. Und wenn du dir halt beim Denken Zeit sparst, dann ist das Ergebnis halt meistens Mist. Und der Punkt ist halt auch beurteilen zu können, also einfach als abschließenden Gedanken, um halt beurteilen zu können, ob das Ergebnis gut ist, ob das die Zielgruppe anspricht, ob das halt das ist, was du haben willst, musst du halt einfach Kenntnis über die Basics haben. Also ich kann nicht beurteilen, ob ein Text gut funktionieren wird oder ob der gut aufgebaut ist, wenn ich keine Ahnung von Verkaufspsychologie, von Zielgruppenansprache, von Texterstellung habe. Dann sieht das vielleicht erstmal gut aus für jemanden, der das nicht kennt, aber ob es am Ende wirklich funktioniert, dafür brauchst du halt einfach ein paar Kenntnisse.
Ja, ich hab noch eigentlich eine Gegenfrage an dich, wenn wir gerade schon über KI sprechen. Du als Copywriting-Experte nutzt vielleicht auch schon KI, auch für Texte. Wo denkst du, wo ist der größte Hebel bei der KI, wenn es um Thema Copywriting geht?
Ja, also auf jeden Fall ein Riesenteil Recherche. Also ich sag, das ist ja der Punkt, was beim Copywriting gern vergessen wird. Das macht ja den Hauptteil der Arbeit aus. Das ist ja das Thema Recherche. Also Recherche zum Inhalt des Themas, zur Zielgruppe, zur Konkurrenzanalyse vielleicht. Also das ist halt ein Riesenhebel, wo du halt unheimlich viel Zeit einfach sparen kannst, indem du halt eine KI wie Perplexity oder auch wie ChatGPT da sinnvoll einsetzt. Aber natürlich auch nochmal so im Thema Textfeedback. Also ich bin persönlich kein großer Fan davon, den Text erstmal mit der KI zu erstellen, sondern die besseren Ergebnisse sind nach wie vor, wenn du dir vorher selber ein paar Gedanken machst und die KI in der zweiten Runde drüber schauen lässt, da einfach nochmal die als Sparringpartner nutzt. Aber das ist halt einfach ein Riesenhebel, weil es halt unheimlich viel Zeit spart.
Ja, ja, sehr nice. Also was ich gerne nutze für das Thema Copywriting mit der KI ist Headline Creation.
So. Ja.
Bei mir ist es so, wenn ich Texte schreibe, ist der erste Satz meistens schwierig bei mir oder eine Headline zu finden manchmal schwierig bei mir. Deswegen brainstorm ich meistens mit einer KI, okay, was könnte eine passende Headline haben? Und wenn ich die Headline habe, dann ist es easy, die Texte runterzuschreiben.
Da ist, sag ich mal jetzt mein Tipp an dich, schreib die Headline zum Schluss. Also schreib erstmal nur einfach irgendwas oben hin, einfach damit du eine Headline hast, damit du das so geistig erstmal abschließen kannst. Dann schreib den Text und dann guck nochmal, wie kannst du das, was du jetzt geschrieben hast, in einem Satz in der Headline besser zusammenfassen. Dürfte auch in der Arbeit mit der KI besser funktionieren.
Ja, erstaunlicherweise mache ich das auch. Also ich brauche einfach eine Headline anzufangen und dann mache ich meistens eh immer verschiedene Headlines, teste ich eh aus. Aber ja, am Ende des Tages Ich bin so einer, wenn ich Texte schreibe, überarbeite ich die meistens zu oft.
Ja, deswegen. Also gut, egal, das ist wie bei vielen, das kenne ich auch von mir selber. Ja. Aber irgendwann musst du ihn fliegen lassen, sonst kann er nicht wirken. Gut, Rolf, vielen Dank für deine Zeit, auch dir da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es waren ein paar Punkte für dich mit dabei, die dir wertvollen Input geben oder aus die du für dich mitziehen kannst. Und wenn du vielleicht jemanden kennst, der sich gerade mit dem Thema Social Media Ads befasst, dann leite ihm doch diese Episode gerne weiter. Rolf, wie könntest du dich erreichen? Eigentlich die Abschlussfrage habe ich noch vergessen und dann kommt der Schluss.
Ja, über Instagram oder auf LinkedIn einfach Rolf Sola eingeben im Suchfeld und dann findet man mich.
Wunderbar. Ich packe alles in die Shownotes, aber jetzt endgültig. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für deine Zeit. Rolf, du bist der Gast. Dir gehören die letzten Worte der Episode. Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
Mein Abschlussappell an jeden, der zuhört. Seid offen für Innovation, seid offen für KI und beschäftigt euch, denn KI wird uns noch eine Weile begleiten.